es gibt ja viele verschiedene Kombinationen, die entweder richtig geil sind oder irgendwie komisch sind und dadurch geil sind oder irgendwas, wo du sagst, das geht überhaupt nicht. Egel, wir hatten im Vorgespräch mal kurz uns über Sauerkraut unterhalten, lustigerweise. Was ich gelernt habe in New York, was ich bis dato nicht wusste, ich war 2018 in New York und dann wollte ich einen Original New Yorker Hotdog haben in Downtown Manhattan, einfach so fürs Gfui. Und was ich erst da gelernt habe, dass auf den New Yorker Hotdogs Sauerkraut drauf ist. Das fand ich komplett komisch, wollte es aber probieren, weil, ne? Und ich fand es unfassbar geil. Ein Beispiel dafür, eine Kombination, die unfassbar gut ist. Gab es bei euch auch schon mal sowas?
Ja, also erstens, danke für die Einleitung. Jeder weiß jetzt, was ich so im Fernsehen schaue, bevor wir podcasten. Und zweitens, jetzt gerade in Köln. Ich hatte nämlich am Samstagabend Gulasch mit Apfelmus. Quasi die rheinische Art. Das Gulasch war relativ scharf und das Apfelmus nimmt die Schärfe dann wieder so ein bisschen raus. Von daher, jo, kann man gut machen.
Sebi?
Ich überlege gerade noch.
Ihr habt den Sebi überrumpelt, kulinarisch.
Irgendwie ist das hier gerade so, nimmt das hier gerade irgendwie so eine Wendung, da bin ich nicht vorbereitet drauf.
Also ob du jemals vorbereitet auf irgendwas wärst.
Top vorbereitet. Ja. Ich hab's euch gerade, bevor wir hier angefangen haben, habe ich noch gesagt, wie gut ich vorbereitet bin heute.
Stimmt.
Ja.
Stimmt. Also der Sebi hatte sowas wahrscheinlich auch, aber es kann keinen wahnsinnig bleibenden Eindruck hinterlassen haben.
Wirkt so.
Nee. Ja, nee, Sauerkraut. Also ich kann mich erinnern, früher in der Müllerstraße, da gab es eine Bäckerei, die haben so Sauerkrautschnecken gemacht, die waren gut.
Mit was? Ein Gebäck.
Sauerkraut. Ja, so ein Gebäck mit Sauerkraut. Und
okay. Gibt's die Bäckerei noch?
Nein.
Ich hab eine Vermutung, warum. So, wie schaffen wir da die Überleitung? Sauerkraut fördert ja auch die Verdauung, dann geht's schneller und manchmal an bestimmten Momenten auch besser. Bei wem es auch seit einiger Zeit besser läuft, ist der EHC Red Bull München. Wir sprechen drüber, wir machen heute eine Top- und Flop-Sendung, Stammtisch, ich freue mich und dann sage ich, pack mal's.
Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz schlägt weiß und blau.
Und damit herzlich willkommen zu Packmas Podcast im Eishockey-Stammtisch, heute mit der Nummer 195. Und ich gebe zu, diese Einleitung war komplett spontan.
Ja, und wenn es irgendwann ein Buch gibt mit Best-of-Überleitungen, können Sie dies auf den Titel schaffen.
Ich habe jetzt jedenfalls Lust gerade auf Sauerkraut. Sebi hat es im Intro noch schnell das Mikrofon gewechselt, weil im Intro hat es dem Sebi das Mikrofon zerschossen. Das heißt, Sebi hat heute die sexy Telefonistenstimme an diesem Stammtisch.
Hallo, servus. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Aber du möchtest uns jetzt nichts verkaufen?
Nein, wir verkaufen hier nichts.
Wir möchten Ihnen nur ein Angebot machen.
Genau.
Und unser Angebot lautet, wir machen heute eine, ich habe es ja schon gesagt, eine Top- und Flop-Sendung. Ob das jetzt eine schnelle Häube wird oder wir doch wieder ins Plaudern kommen, das wissen wir, wenn wir am Ende sind. Fakt ist aber, wenn man mal runterrechnet, wir haben jetzt zur Deutschland-Cup-Pause, wir nehmen auf am Mittwochabend, den 5. November 2025 um 21:06 Uhr. Es ist Deutschland-Cup-Pause und dann haben wir mal geguckt, erstmal ist eine Pause immer gut, um so ein kleines Fazit zu ziehen und wir haben bereits 32,69% der Hauptrunde absolviert. Das ging schnell.
Das wollte ich auch sagen, das mit den 32, was? 69. Okay. Ja, es ging tatsächlich schnell. Also, ich wollte ja die Saison ein bisschen ruhiger und langsamer machen.
Läuft bei dir.
Stell fest, es gelingt mir wirklich überragend gut. Also.
Das hört sich an wie die meisten anderen, so Neujahrsvorsätze.
Ja, bei uns oder euch ist das der Saisonrhythmus mit den Vorsätzen.
Ja, tatsächlich. Ah. Neujahrsvorsätze habe ich nämlich nie. Ich habe nur Saisonvorsätze.
Okay. Das mit dem weniger Trinken hat super funktioniert.
Das meinte ich jetzt eigentlich gar nicht. Okay. Ich dachte eigentlich mal, mehr zu Hause bleiben, weniger Eishockey, nicht überall hinfahren.
Ich finde es ja wenigstens schön, dass du nicht gesagt hast, weniger Stammtisch. Das wäre nämlich schade.
Das ist jetzt nochmal die andere Frage, ob deine Frau das überhaupt mit dir aushält, wenn du die ganze Zeit daheim bist und nicht...
So hältst du es halt mit mir aus, weil es selber mit dabei ist. Also ich mein,
ja, nein, weil du halt ausgeglichener bist und nicht die ganze Zeit.
Ach, du meinst, weil ich so es sowieso keine Ruhe geben kann. Ja, das könnte sein.
Genau.
Fakt ist, wir können gerade einmal durchatmen. Das ist sehr, sehr schön. Ich glaube, das tut auch dem Münchner Eishockey-Kosmos mal richtig gut. Und aber wie gesagt, das nutzen wir jetzt auch, um einfach auch mal durchzuatmen und so ein erstes kleines Fazit zu ziehen. Wir haben uns inspirieren lassen. Wir machen heute einfach persönliche Tops und Flops. Ich weiß nicht, wie viele jeder von uns hat, aber wir sprechen die einfach mal an und dann kann man ja drüber reden. Vielleicht sieht einer in etwas einen Top, wo der andere einen Flop sieht. Wir haben uns auch nicht abgesprochen. Wir haben auch nicht gesagt, was das sein könnte. Das könnten jetzt theoretisch Trainer, Spieler, Verantwortliche, Örtlichkeiten, Begebenheiten, Vorkommnisse. Es kann alles sein. Es kann auch ein Kfui sein. Und ich bin ehrlicherweise sehr, sehr neugierig. Jetzt müssen wir dann eigentlich nur noch ausknobeln, mit was wir starten und wer startet.
Der Gastgeber fängt an. Du bist heute der Gastgeber.
Nur heute.
Ich habe gesagt, ich bin so top vorbereitet, ich kann auf alles antworten.
Na dann. Ich habe aber schon eigentlich die Hoffnung, lieber Sebi, dass du irgendwie schon noch auch noch persönlichen Input hast, auf den der Egel und ich reagieren können. Aber das werden wir dann sehen. Ich fange mit etwas für einen persönlichen Top an. Und vielleicht ist es tatsächlich schon ein Thema, wo wir ein bisschen kontrovers drüber sprechen können. Ich persönlich sage, ein Top ist der Zuschauerschnitt des EHC Red Bull München. Der liegt nach 8 Heimspielen bei 9.470. Das entspricht einer Stadionauslastung von 87,7%. Diese 9.470 sind, wie gesagt, aus den ersten 8 Heimspielen. Das ist Rang 4 in der Liga hinter, oh Wunder, Köln, Berlin und Mannheim. Das sind 770 im Schnitt weniger als im Vergleich zum Vorjahr, also auch in den ersten 8 Spielen. Ich sage jetzt aber, ein Rückgang um 770 im Jahr 2 finde ich vollkommen in Ordnung, weil im letzten Jahr war die Halle ja brutal neu. Du hattest da, da wollte jeder in diese Halle stürmen. Du hattest wirklich ein paar ausverkaufte Spiele hintereinander. Du hattest regelmäßig die 10.000er Marke geknackt. Dass das aber im Jahr 2 immer noch auf einem 9.470er Schnitt ist nach 8 Spielen, finde ich vor allem in der Schnelle dieser Saison, die ja getrieben ist von der Olympiapause. Das heißt, du hast ja eh nochmal komprimiert mehr Spiele. Du hast auch deutlich mehr, du hast weniger Abwechslung zwischen Heim und Auswärts, sondern du hast eher regelmäßig diese Blöcke, sage ich jetzt mal. Und da finde ich diesen Schnitt einen Top.
Das ist ganz schlimm.
Vor allem bei
Bitte, Sebi.
Du hast halt letztes Jahr auch extrem viel mehr Auswärtsfans oder Hallentouristen mit dabei gehabt. Das hast du halt schon gemerkt, dass da auch die Auswärtsfankurve schon immer an manchen Tagen auch überfüllt war, deutlich überfüllt war. Und das ist jetzt eigentlich nicht mehr ganz so und wir haben trotzdem einen guten Schnitt. Also ja. Wenn das die 700 Gästefans sind, die uns pro Spiel fehlen wegen der Hallentouristik, gern.
Ich möchte dazu auch anmerken. Ich
meinen ersten Top vom Flo, kann ich ihm gleich mal widersprechen, aber leider hat er natürlich völlig recht. Also gerade die Sonderzüge fallen halt dieses Jahr weg, auch von den Gästefans. Hm.
Ich möchte auch anmerken, von den 14 DEL-Teams sind zu diesem Zeitpunkt 10 im Minus im Vergleich zum Vorjahr. Es gibt nur 4 Clubs, die im Vergleich zur Vorsaison ihren Schnitt gesteigert haben. Das ist auf Platz 1, oh Wunder, der Aufsteiger, die Dresdner Eislöwen, die haben im Schnitt 550 Fans mehr. Das ist aber, glaube ich, der klassische Aufsteigereffekt. Und dann sind wir bei drei Teams, die im zweistelligen Bereich, ich rede wirklich zweistellig, Zuwächse haben. Das sind Mannheim mit 88, Straubing mit 80 und Berlin mit 20.
Okay.
Und beim Minus geht's dann los, Bremerhaven minus 7, Augsburg minus 48, Iserlohn auf Rang 7 mit minus 62 und ab dann wird's dreistellig. Und dann geht's halt runter bis zum EHC mit 770 minus, Platz 13. Das ist aber natürlich auch angesichts der Hallengröße jetzt irgendwie auch kein Wunder. Das größte Minus, und da bin ich ein bisschen immer überlegen, ob das stimmen kann, aber ich gehe mal davon aus, dass unser Freund Le Affond oder Leaf-Fan, wie man auch immer sagen möchte, immer wieder Props an diese Statistikseite, die Löwen Frankfurt mit einem Minus von 2271.
Boah, das ist aber schon arg.
Also wenn das stimmt, dann wäre das brutal.
Wobei man natürlich schon, also schaut, die Tops sind, was waren Mannheim und Straubing?
Mannheim und Straubing 88 plus und, also Mannheim 88 plus und Straubing 80 plus.
Ja, gut. Mannheim war jetzt lange Tabellenführer und Straubing schießt daheim halt alles weg und hat, glaube ich, wenn ich nicht mich ganz irre, auch einen Teil des Hallenumbaus jetzt wieder abgeschlossen und deswegen nicht mehr so viel Baustelle und auch ein bisschen mehr Kapazität wieder. Also das kann es auch erklären. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich auch dem Erfolg geschuldet. Viel irritierender, also ich bin bei uns über dreistellig, bin ich jetzt nicht irritiert. Viel irritierender finde ich wirklich den Wert der Frankfurter Löwen.
Jetzt muss ich tatsächlich mal ganz kurz dazwischen grätschen, weil ich habe mir diese kleine Korrektur. Schnittvergleichssaison, das ist, wenn ich das jetzt richtig sehe, müsste das die Vergleichssaison sein über das gesamte Jahr, oder? Weil dann würde es bei Frankfurt zumindest erklären, dass in diesem Spieltag, da könnte das Wintergame drin gewesen sein. Oder ist das schon wieder so lange her?
Ja, das ist natürlich durchaus denkbar.
Naja, wie dem auch sei. Also.
Ja, aber also es geht uns geht ja letztlich darum, ob wie sich die Zuschauer hier beim ERC entwickeln. Und ich würde sagen, dafür, was man so prophezeit hat, ihr werdet schon sehen, im zweiten Jahr kommt da kein Mensch mehr hin, wenn ihr nicht ständig alles wegschießt und so weiter und so weiter. Kann ich jetzt nicht sehen, dass das eingetreten wird.
Nein. Also jetzt egal, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber egal, wie du den Vergleich ziehst, ich halte diese minus 770, das ist immer noch, das ist wunderbar für Saison 2 und angesichts der Saison, die wir jetzt haben und auch angesichts der Gegner.
Ja, die Zeiten, wo man, wo Leute, wie jetzt zum Beispiel der Sebi, dann schauen muss, dass er noch irgendwie an Karten für seine Kinder kommt, für gewisse Spiele, die kommen wieder früh genug. Hä?
So ist es.
Das ist schwierig genug oft, ja. Also bezahlbare Karten irgendwo Richtung Stehplatzbereich. Also wie gesagt, ich denke, andere Tickets kriegt man halt immer noch oft relativ kurzfristig, aber ob das dann halt so sinnvoll ist, für eine Karte so viel auszugeben, fast wie für eine komplette Jahreskarte im Stehplatzbereich, das mag jedem, der ins Stadion geht, selber überlassen sein. Ja.
So, wer macht weiter? Vielleicht jetzt mit einem Flop.
Oh ja, dann schließe ich mich gleich mal mit dem Flop hinterher, weil es einfach wunderbar passt. War einer meiner Flops, die ich mir tatsächlich in meinem Gehirn aufgeschrieben habe, ist die Auswärtsreiselust der ERC-Fans. Und wo wir gerade bei Stadienauslastungen sind, passt das ja ganz gut rein.
Ist das jetzt tatsächlich noch ein Flop oder ist das nicht eigentlich schon Stand? Also das ist so.
Naja, also wenn wir noch im Standardbereich wären, Sebi, dann würde ich darüber gar nicht sprechen. Wenn ich aber am Sonntagnachmittag zur 7. in Mannheim rumstehe, dann ist es schon noch mal schlechter als es. Also wir kamen von einer niedrigen Basis, aber wir sind auf eine noch niedrigere Basis gefallen.
Ja. Dann stelle ich jetzt aber die Frage, woran liegt das?
Ja, mei.
Also keine schnelle Häube mehr.
Ich glaube, ich möchte mal vorausschicken, weil es wird ja oft unterstellt, der Münchner Fan fährt nicht auswärts, wenn er nicht sicher gehen kann, dass er das Spiel gewinnt. Und das halte ich für, tatsächlich würde ich das ins Reich der Märchen schieben. Glaube nicht, dass es daran liegt, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich die Mannschaft in manchen Teilen der Saison bisher gespielt hat. Das glaube ich nicht.
Glaube, ist es das also, zunehmende Alter der Fans? Ist es ein demografischer Wandel, den wir da erleben?
Ja. Ich glaube, dass wir sehr viele Fans haben, die schon 100-mal überall waren und wenig Nachwuchsfans, die Neues erleben und entdecken wollen. Können. Was auch immer. Ich meine, gibt da verschiedenste Gründe.
Das heißt, wir brauchen mehr junge Wilde, die da in dieses Fahrwasser reingehen und die paar Euro 50 halt auch haben.
Ja, und das ist aber auch das Thema natürlich, wenn du dann, keine Ahnung, zweimal, wenn du jetzt das erste Mal auswärts warst oder die ersten zweimal so auswärts gefahren bist und hast festgestellt, oh, bist aber relativ alleine auf weiter Flur und da rührt sich nichts, dann überlegst du vielleicht auch, ob es nochmal fährst. Also.
Du meinst, wir haben eine Abwärtsspirale?
Ja, und es kommt halt natürlich ein bisschen auf den Standort an. Jetzt in Köln zum Beispiel waren mehr Gästefans da. Da haben wir aber auch mittlerweile viele, die einfach dort wohnen.
Hm. Exil-Münchner in Köln. Oder zumindest im Westen.
Ja.
Ja, das ist ja für viele Ostvereine das große Plus. Wenn sie im Süden oder so die Spiele sind, dass diese Fans auch nichts, also die haben sehr wohl sehr viele reisefreudigen Fans, aber ein sehr großer Teil fährt halt dann doch nicht so weit, wie man denkt. Also ich weiß es nicht. Ich bin da, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich
ohnehin, also kannst ja niemanden dazu. Kannst du ja gerne dazu zwingen und ich bin ja auch guter Dinge, weil es kommen ja noch Partybus-Spiele und Spiele in Augsburg und Sonderschiffsspiel und so. Also es kommen ja noch Highlights
in die Saison. Und die andere Frage, die ich mir halt stelle, oder wo immer der Vergleich immer gezwungen wird, ja, beim Fußball geht's ja auch. Wenn ich mir dann aber vorstelle, ich bin jetzt Anhänger von so einer Schweinsblasentreterei. Und ich habe alle zwei Wochen nur ein Heimspiel und ich habe nur ein Spiel pro Woche, auf das ich mich vorbereite, auf das ich hinfieber, dann wäre für mich die Wahrscheinlichkeit schon auch größer. Ich sage jetzt mal, ich fahre jetzt noch mehr, weil ob ich jetzt ein Event am Wochenende mir einplane oder mir drei Events pro Woche einplane, das ist halt ein Unterschied. Und dann kommt halt dazu, dass wir halt echt von der Altersstruktur her, glaube ich, gefühlt, also ohne dass wir es jetzt das irgendwo nachgeprüft haben, aber wir haben halt einfach so viele alte Fans bei uns drin, die machen das nicht mehr.
Das ist der Punkt. Ich glaube tatsächlich.
Oder eben.
Dieses Thema ist, alte Fans, die halt auch alle schon fünfmal gesehen haben, oder die meisten von uns ja noch öfter, ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich in welchem DEL-Stadion war. Da muss vielleicht die junge, hippe Marke Red Bull ein bisschen Augenmerk drauf legen, dass sie vielleicht noch irgendwie schafft, den jungen Münchner mehr in die Halle zu locken.
Sebi, dann wäre es jetzt an dich, einen Top oder einen Flop reinzuwerfen. An deiner Stelle. Das Zepter. Ich schneide das nicht.
Ja, nein, du musst nicht. Es sind so viele, dieses Jahr, es sind so viele kleine Tops, die mir gefallen.
Ist auch gut.
In der Halle. Insgesamt nehme ich es jetzt aber als erstes Top mal mit und da schaue ich jetzt auch mal, wie es bei euch so ausschaut. nach dieser verkorksten letzten Saison finde ich es als top, dass ich das Gefühl habe, dass die Fans die neue Halle jetzt auch annehmen als ihr Stadion und ihr Zuhause. So, die große Trauerphase ist überwunden. Zwischendurch mit was sind die Stufen der Trennung, Ablehnung und Wut und Trauer und ich gefällt mir ganz gut, dass es jetzt wirklich sich so anfühlt, auch wenn man sich mit den anderen Leuten im Stadion so unterhält, dass es jetzt angenommen und akzeptiert ist als unser Stadion und man gar nicht mehr so oft auf die trotzdem immer noch in Gedanken lieb behaltene alte Halle zurücksehend.
Ich schmeiß kurz rein, die 5 Phasen der Verarbeitung sind erstens Wut, dann Schmerz, dann Angst, dann Verständnis und dann Liebe / Annahme.
Ah, okay.
Der Flo hat Sebis These soeben wissenschaftlich untermauert.
Ja.
Wow, Sebi, ich bin begeistert. Ich hätte nicht gedacht, ja, dass du mit solch wissenschaftlichen Fakten jetzt gleich von die Ecke kommst.
Super. Aber Arbeitsnachweis erledigt für heute.
Nein, noch lange nicht. Aber ich muss sagen, ich gehe da mit, weil als ich das erste Mal dann wieder in der Halle war nach der Sommerpause, es ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber es hatte was von, in Anführungszeichen, einem kleinen Wiederheimkommen. Weil du wieder die Leute siehst, mit denen du deine Leidenschaft teilst, weil du den Sport wieder siehst und weil du zu etwas kommst, was du schon jetzt kennst. Das war halt im letzten Jahr nicht so. Du konntest ja auf kein Wissen aufbauen, auf kein Gefühl aufbauen oder sich was verändern. Also deswegen kann ich den Gedanken schon nachvollziehen. Würde ich schon, also als Top würde ich da mitgehen, ja.
Ich gehe da auch mit. Liegt, glaube ich, auch ein Stück weit daran, du hast es gerade angesprochen, Wissen aufbauen. Ich glaube auch die Organisation rund um die Halle, also sprich das Team, das so den Spieltag betreut auf Seite IHC München, also von Stadionsprecher über, ja, ihr wisst, wen wir meinen, die Leute, die sich so um die Fans kümmern und die auch regelmäßig auf den Stammtischen sind, haben sich Wissen aus der ersten Saison angeeignet und in einigen Punkten einfach einen klaren und deutlichen Schritt in Richtung Fan-Bedürfnis gemacht. Und man merkt einfach, dass sich da auch bemüht wird und was zum Positiven verändert, das macht es dann auch leichter, die Sache anzunehmen. Und von daher würde ich sagen, ja, da wächst gerade was zusammen. Und ich hoffe, das entwickelt sich so weiter.
Gut, haben wir an vielen Stellen, also ich sage jetzt mal, auch das Henrys wird ja jetzt auch einigermaßen angenommen und auch uns sieht man da gelegentlich mal nach dem Spiel. Das ist immer noch der Punkt, mit dem ich am wenigsten warm werde in dieser Halle, was aber manchmal eher an Personen und
Das heißt ja übrigens Henry, ne? Ohne S.
Und das Henry wird gefühlt für mich bald ein anderes Problem bekommen.
Ja, ein Platzproblem.
Es platzt vor und nach dem Spiel mittlerweile eigentlich aus allen Nähten, wenn man nicht mehr raus kann, weil es zu kalt draußen ist. Und eigentlich ist es für, wenn es wirklich angenommen wird, zu klein geplant.
Ja, wenn jetzt da noch 50 Leute mehrer kommen von den 10.000, dann ist
Problem.
Und zwar nicht nur platzmäßig, da kommt auch die Zapfanlage an ihre, also die kommt jetzt schon an ihre Grenzen, wenn das Ding voll ist. Mag gut ausreichen im Normalbetrieb, aber wie gesagt, wie der eben sagt, so vor und nach den Spielen ist es halt schwierig, da 50, 100 Leute hintereinander mit dieser kleinen Zapfanlage glücklich zu machen.
Ich sag mal so, in der Theorie könntest du vielleicht auch die Area hinter der Nordkurve noch länger offen lassen. Wärst du auch noch im Warmen. Aber das ist jetzt wirklich nur so reingeworfen, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass die Verantwortlichen da durchaus auch Ideen im Hinterkopf haben, wenn sich dann gewisse Dinge entwickeln, aber da wollen wir vielleicht jetzt nicht weiter bohren. Aber ja, top mit dem vielleicht Risikoflop dazu. Ja. In der Hinsicht.
Boah.
Dann würde ich mal weitermachen mit einem, wie ich finde, sehr dicken Flop tatsächlich. Und ich mag diese Statistik an sich überhaupt nicht. Und ich ziehe sie auch nur sehr ungern raus. Aber in diesem Fall muss ich sie machen. Die Expected Goals sind ein unfassbarer Flop beim EHC München. Die Expected Goals sagen ja, wie viele Tore du haben müsstest anhand deiner Chancen oder wie viel du gefangen haben müsstest anhand deiner Chancen. Und der EHC Red Bull München hat bei den Expected Goals minus 11,5 in Sachen geschossenen Toren. Das heißt, du hast rund 12 Tore zu wenig geschossen mit Blick auf die Qualität deiner Chancen. Hast aber parallel auch 9,5 Tore, also 10 Tore zu viel kassiert anhand deiner Chancen. Das ist
für alle unfassbare Werte. Wir haben gerade alle die gleichen 11 Situationen im Kopf und die 10 Gegentore im Kopf,
Und ich möchte das jetzt mal kurz ich habe das mal spontan hier gegengerechnet. Also, den schlechtesten Gegentor-Expected Goals Wert hat nicht München mit 9,51, sondern Dresden mit 18,39. München ist auf Platz 2, also wohlgemerkt, ne? Wir reden hier vom doppelten Wert zwischen 1 und 2 Unterschied. Und bei den Expected Goals in Sachen geschossen ist der EHC Red Bull München einsame Spitze, gefolgt von Entschuldigung, da bin ich jetzt in eine Spalte verrutscht. Da ist München auch auf Platz 2, wie gesagt, mit minus 11,5. Führend ist da Iserlohn mit 12,95, also 13.
Mhm. Okay. Aber vor 2 Jahren was ähnlich haarsträubend. Da waren die Expected Goals Werte auch, da hätten wir die Liga dominieren können und das Söderholm, wenn auch die Tore irgendwo einigermaßen gefallen wären, aber.
Also ich sage jetzt einfach mal, all diese Werte spiegeln all das wider, was man auch stellenweise halt auf dem Eis über Phasen gesehen hat. Und auch, also gerade bei den eigenen geschossenen Toren muss man auch ganz klar sagen, immer noch auf dem Eis sieht. Weil, ich zitiere jetzt einfach mal einen Spieler aus dem Overtime-Interview, Yasin Idis, der halt dann auch sagt, mein Gott, der Schuss war aber auch scheiße. Also, das ist den Spielern schon durchaus bewusst, dass das halt an der einen oder anderen Stelle echt ein Thema ist.
Jetzt muss man aber fairerweise auch sagen, wenn man jetzt mal, das wäre ein, ich würde da einen Top gleich mal anschließen. Das ist nämlich die Formtabelle der letzten 6 Spiele. Die schmeiße ich gleich mal hinterher, aber in der Formtabelle der letzten 6 Spiele ist der EHC Red Bull München punktgleich mit Ingolstadt auf Platz 1. 15 Punkte aus 6 Partien bei 19-11 geschossenen Toren. 11 ist ein überragender Gegentorschnitt. Das ist der beste Gegentorschnitt an den letzten 6 Spieltagen. Und 19 Tore, ja, das ist stabil, das ist Rang 8, aber es ist effektiv. Und daran angeschlossen, nochmal zurück zu den Expected Goals, da sind die Werte nämlich dann deutlich anders. Da sind wir nämlich beim Expected Goals Wert nur noch bei 4,63 zu wenig geschossen, im Gegensatz zu insgesamt 11,5. Und bei den gefangenen Gegentoren sind wir mittlerweile bei minus 2,5. Na?
Man sieht es ja auch. Und das ist das, was glaube ich, diese Saison auch gut, man sieht, die Mannschaft ist engagiert, man sieht, die Mannschaft kann es. Und wir hatten einige Spiele, wo wir mal ganz ehrlich sein müssen, da weiß der Gegner immer noch nicht, wie sie dieses Spiel gewonnen haben. Frankfurt.
Ja.
Also, Frankfurt hat bis jetzt keinen blassen Schimmer, wie sie 2 Punkte gegen München geholt haben in dem Spiel. Ja. Das hätten die nie im Leben gewinnen dürfen. Und da kommt halt einfach, auf der einen Seite will die Scheibe nicht rein und wenn du das halt über ein paar Spiele hast Und deswegen bin ich der Meinung, man darf sie jetzt nicht zu hoch hinaus loben, weil sie jetzt einige Top-Spiele gemacht haben. Aber genauso war ich dagegen, als es nicht so gelaufen ist, punktemäßig, weil das hat alles nicht so schlecht ausgeschaut, wie es viele Leute geredet haben. Und da ist schon echt viel Pech dabei.
Du meinst wie wir, die schlecht geredet haben, wie wir.
Ja, man hat halt so Kleinigkeiten, die man aufnehmen kann oder muss, und das relativiert sich dann vielleicht wieder. Vor einer Woche, wenn du gesagt hättest, wir müssen eine Top- oder Flop-Sendung machen, dann wäre bei mir die Verteidigung auf jeden Fall mit dabei gewesen aus den letzten 4 Spielen. Was willst du denn den Jungs eigentlich noch vorwerfen? Also es ist, außer dass du sagen kannst, es ist unkonstant, weil erst grottenschlecht und dann eben sehr aufgeräumt und gut strukturiert, was die zusammenspielen. Ja. Ja. Wobei auch das nicht ist. Der Mannheim hat zweimal am Freitag das Torgestänge getroffen. Vor 3 Wochen wären die 2 drin gewesen. Da, so schnell hätte es gar nicht schauen können, wie die im Tor drin gewesen wären. Also.
Ja, gebe ich dir recht. Wer mag weitermachen mit einem Top oder einem Flop?
Ich mach mal einen Top. Ich habe mir fest vorgenommen, heute keine einzelnen Spieler hervorzuheben, aber ja, muss den Namen jetzt trotzdem mal schmeißen. Ich nehme mal einen Top-Philips hin und den gleichen Atemzug die ganzen Jungen eigentlich. Die meines Erachtens teilweise ja auch aufgrund von Sperren und Verletzten da reingeworfen wurden und auch regelmäßig Eiszeit kriegen. Und ich muss sagen, die machen alle einen guten Job. Veit Oswald macht einen guten Job. Philipp sind meines Erachtens ein mega talentierter Verteidiger, spielt jetzt schon, als wäre ein alter Hase. Rio Kaiser, wenn er denn mitspielt, finde ich, fällt auch überhaupt nicht negativ auf, traut sich was zu. Greening traut sich was zu. Also Heigl habe ich, glaube ich, noch vergessen. Und auch Simon Wolf zum Beispiel beim Spiel in Mannheim hat wirklich stark gehalten. Und ich glaube, das ist auch das, was die Mannschaft aktuell jetzt auch brauchte, also, dass man eben auf die Jungen bauen kann. Und ich glaube, das wird auch belohnt. Wir hatten ja die Situation, glaube ich, gegen Mannheim das erste Mal, dass wir 5 junge Spieler quasi da auf dem Feld stehen hatten, alle zusammen. Ja, das haben die sich verdient und ich hoffe, dass das so weitergeht. Also ich schaue denen echt gern zu, den Jungen.
Da, glaube ich, kann man relativ wenig dazu noch ergänzen. Das ist eine Tendenz, die Spaß macht. Die Menge der Spieler, die Einsatzzeiten, auch die Art der Einsätze, das geht in eine sehr, insgesamt sehr gute Richtung. Und das ist auch etwas, wo du auch Identität stiften kannst. Und da können neue Gesichter für die Organisation entstehen und die sind bekanntlich sehr wichtig, weil irgendwann, wir haben Gesichter im Club oder in der Organisation, deren Zeit langsam, also die biegen auf die Zielgerade ihrer Karriere ein und die wirst du nicht ewig haben. Das heißt, du musst neue Gesichter formen. Und das macht man im besten Fall mit einem Jungen, der dann eben auch ein Gesicht von einer Franchise werden kann. Dann gehen wir wieder weiter zum Sebi. Top oder Flop? Was kriegen wir von dir?
Oh, wir haben doch gesagt, ich reagiere auf euer... Das jetzt... ich bleib beim Flop und bleib bei den Bierpreisen diese Saison im Stadion. So. Habe ich mir vor ein paar Wochen so mitgenommen, wo ich mir dachte, nee, das geht jetzt irgendwie so in eine Richtung, die Getränkepreise in der Halle kann man diskutieren. Ich weiß, alles wird immer überall teurer. Muss man jetzt so, kann man mitmachen, man muss es wahrscheinlich nicht an jeder Stelle mitmachen. Habe jetzt auch von einigen Stellen schon gehört, es ist halt wirklich, wenn du da auf der einen Seite die Getränkepreise so nach oben schraubst und auf der anderen Seite, und ja, auch das war ein Alleinstellungsmerkmal bei uns. Das war jetzt nicht so, dass man auch noch eine eigene PET-Flasche oder so mal so ein bisschen Wasser mit reinnehmen konnte oder so. Das hat bei vielen, vielen, vielen echt ins Kontor geschlagen. Wenn du das so Spieltag pro Spieltag hast, ein bisschen was musst du ja trinken, dann hast halt gleich mal so eine Differenz mit dabei. Hätte man vielleicht langsamer machen können, so ein Schritt nach dem anderen oder so, aber insgesamt nehme ich das als Flop mit, die Preise so anzuziehen. Wobei ich sagen muss, ich habe da für mich selber so ein ganz einfaches, für mich wird's billiger, weil ich die Preise einfach nicht bezahlen will. Und statt dass ich jetzt 3 Bier für 15 Euro trinke, trinke ich halt nur noch 2 Bier für 13.
Und nimmst dafür eins für 2 ja. oder 3 oder ein Bierauto mehr, oder?
Das spare ich mir halt einfach. Genau. Und da ist der nächste Flop, den ich an den Bierpreisen noch mit anhängen möchte. Wenn man im Henry, wir denken uns das S hinten jetzt noch mit dazu, das ist jetzt ähnlich wie in Niederbayern, da muss das EN dran. Wenn man da schon schön sagt, oh, nach dem Spiel gehen wir so ein Bier für 3,50 Euro raus, dann sollte man das Bier auch für 3,50 Euro rausgeben und nicht das jedes Mal wie so auf dem Bazar so eine Verhandlung an der Kasse geben, dass wir das denn jetzt auch wirklich haben. Also tippt doch einfach die scheiß 3,50 Euro ein und probiert es nicht bei jedem Gast erst einmal mehr Geld abzugreifen. Entweder macht man es oder man macht es nicht.
Da scheint was vorgefallen zu sein.
Ja, es gab beim ersten Mal bei der Rabattaktion, ich sag mal, es ist wohl durchgerutscht.
Nicht nur beim ersten Mal.
Ich formuliere es mal positiv, man hat es beim letzten Mal einfach wunderbar verhindert, indem Patrick Hager einfach fürs ganze Henry die Getränke am Abend ausgegeben hat und dass da kein Thema mehr war.
Das ist übrigens ein Top, ne?
Ja, natürlich ist es ein Top.
Und habt ihr gesagt, also
das soll jetzt
nicht bei dem
Spiel rüberkommen, bitte. Das ist nicht deswegen ein Top, weil man gratis ein Bier bekommen hat, sondern ich finde, das ist deswegen ein Top, weil man so das Gefühl hatte, im Moment ist einfach eine wahnsinnig positive Stimmung da in der Bude und die wollte man ein Stück weit weiter transportieren und ich glaube, positive Stimmung ist das, was wir alle am liebsten mitnehmen von so einem Spiel.
Ja. Und nehme ich jetzt noch als extra Top mit, um jetzt damit aufzubauen.
Die Henkelbecher sind
nach
zurück.
Nach diesem Mannheim-Spiel, wie sehr sich Patrick Hager gefreut hat, was der für eine Ausstrahlung hatte nach dem Spiel, das habe ich nach der Meisterschaft 23 schon irgendwo nicht so, vielleicht ähnlich, aber da ist anscheinend so eine dermaßene Last abgefallen mit diesem Tor, mit diesem Spiel, mit diesem Ding. Ich habe Patrick Hager ganz, ganz, ganz selten, und wenn ich jetzt die 23, die Meisterschaft mal ausklammere, ich habe den noch nie so freudig auch mit den Fans und mit der Kurve und mit der Mannschaft sich freuen sehen, so dass es so aus sich rauskommt, richtig. Also das ist mir wirklich aufgefallen, das fand ich wirklich ein Top. Und wenn man dann halt noch hört, okay, dann geht er danach sogar noch oben in die Stadionkneipe und schmeißt eine Runde. Und also das sind ja.
Und dann schießt er in Köln wieder dieses 1-0. Ja. Wieder den Game-Winner. Der hat einen Lauf für Patrick Hager, kommt der Deutschland-Cup zum falschen Zeitpunkt.
Ja. Komm, der fährt den EHC München. zum falschen Zeitpunkt. Christian Winkler hat gesagt nein, weil wir auch ein paar Verletzte haben, die auch mal durchatmen müssen. Nach dem Run yes, verstehe ich. Vom Flow her, schwierig. Lass mich mal weitermachen. Ich hätte nämlich noch ein Top tatsächlich. Und das mache ich anhand einer Zahl fest. Es muss, also ich würde das mal so interpretieren, die generelle Fitness und der Wille des EHC Red Bull München, denn 27 Tore alleine im letzten Drittel geschossen. Das ist Rang 2 in der deutschen Eishockey-Liga. Nur Ingolstadt hat mit 29 da mehr geschossen. Also 27 Buden im letzten Drittel zu machen, schon eine Ansage.
Ja, das ist aber auch das Schöne, dass man jetzt wieder sieht, diese Saison, dass man sagen kann, die letzten zwei Jahre, wenn du mit 2-3 Toren hinten gelegen bist, nach dem ersten Drittel, dann bist du heimgegangen. Weil da hat die Mannschaft aufgehört. Da hast, wenn du Glück gehabt hast, bist du nicht komplett abgeschossen worden, dann haben sie es noch irgendwie durchgezogen. Aber dieser alte Spirit, den wir noch so hatten, so 1920 rum, dass man sagen kann, und wenn du 2 Minuten vor Ende 2 Tore hinten bist, dann ist das scheißegal, weil irgendwie kriegen wir das, drehen wir das noch auf unsere Seite, was sie oft genug bewiesen haben. Es ist jetzt schon wieder Qualität, die gefällt und die das Spiel halt auch bis zum Ende spannend macht. Und eben wie gesagt, nicht, wenn du nach dem ersten Drittel irgendwie schon 2 Tore hinten bist, dass du so aus den letzten 2 Jahren sagst, dass du den Tag für dich komplett schon abschreibst. Also.
Das bedeutet, wir müssen mal gucken. Wir bräuchten noch ein paar Flops auch, oder? Hat jemand noch einen Flop? Oder sind wir gerade einfach gut drauf?
Ich habe heute überlegt, Flops, also gerade wenn man jetzt auf die Mannschaft schaut und auf die Spieler, haben wir denn einen Flop-Spieler? Ich habe dann für mich beschlossen, eigentlich haben wir keinen Flop-Spieler. Aber Flop-Spieler würde jetzt für mich bedeuten, dass wir irgendeinen in der Mannschaft hätten, wo ich sage, oh Gott, was will der hier? Der fährt nur unser Eis kaputt und soll bitte wieder weggehen. Und ich glaube, so jemand haben wir nicht. Dass der eine oder andere Spieler... Ja, wir hatten es in der Vergangenheit. Vielleicht
den einen oder anderen, wir reden ja über den Status quo.
Ja, aktuell glaube ich keinen. Dass der eine oder andere aufgrund seiner Fähigkeiten noch in der Lage ist, hoffentlich ein bisschen mehr zu zeigen und noch einiges draufzulegen. Ich glaube, das wissen die Jungs selber. Ich habe auch die Hoffnung, dass McKenna vielleicht mal noch ein paar Tore mehr schießt und dass Elis sein Zielwasser wiederfindet. Aber ich wäre weit davon, die beiden als Flop zu bezeichnen. Ich glaube, das wäre vermessen. Von daher würde ich fast sagen, was jetzt die Mannschaft an sich anbelangt, war vielleicht Luis Schinko für München ein Flop. Aber das Thema hat sich ja auch erledigt.
Dann, lieber Sibi, obliegt dir, mein Top-Flop-Zettel wäre leer, du darfst den Schlusspunkt setzen mit einem Top oder einem Flop und dann haben wir noch 2 Shortcuts.
Also für mich ein aktueller Top ist, dass sich Matthias Niederberger nach seiner Verletzung jetzt schon langsam in die Richtung bewegt, wie ich ihn vor der Saison gesehen habe. Aber das ist jetzt eher so ein ganz persönlicher Top.
Herr Niederberger arbeitet gerade daran, dass Sevi noch eine Chance hat, seine Saisonwette irgendwie zu gewinnen.
Also mit dem Doppel-Shutout am vergangenen Wochenende, glaube ich, wird sich der Sevi definitiv gefreut haben. Was uns natürlich in dem Zusammenhang natürlich auch freut, weil wir, jetzt muss ich mal nachgucken, wir haben ja in unserer Saisonwette 10 € pro Shutout. Das heißt, ich habe es nicht gegengerechnet, wie bei welchem Stand wir jetzt sind, aber wir sind auf alle Fälle mal plus 20 vom letzten Wochenende.
Nein. Miederberger finde ich besser, seit Bibo da ist. Also manchmal, also weiß nicht, ob es stimmt, aber man könnte das Gefühl kriegen, sobald da ein bisschen mehr Druck von hinten kommt, steigert sich Matthias auch in seinen Leistungen. Und da wäre er jetzt nicht der Erste. Ich erinnere euch an die erste Meistersaison. Aus dem Birken war auch besser, nachdem Leccio da war. Also das hat sich gegenseitig so nach oben geschaukelt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Niederberger und Bibo vielleicht auch so der Fall ist. Soll uns nur recht sein.
Nehmen wir alles mit.
Absolut.
Boah, war das jetzt alles positiv hier heute?
Ich bin freudig überrascht.
Ja.
Ich bin durchaus freudig überrascht. Übrigens, bei den aktiv geblockten Schüssen, wo wir uns ja auch schon mal so ein bisschen überlegt haben, wo sind wir denn? Auch da bewegt sich der EAC Red Bull München übrigens in die richtige Richtung. Laut Statistikseite mittlerweile 163 aktiv geblockte Schüsse und das ist mittlerweile Rang 7.
Hm. Vielleicht ist ein kleiner Flop mal noch so mit einem kleinen Augenzwinkern oder was mir halt aufgefallen ist. Und weil wir gerade bei Saisonwetten sind und ich weiß, ein anderer Fanclub hat das in seiner Saisonwette. Es brechen unglaublich viele Schläger in dieser Mannschaft. Ich weiß nicht, ob es am Material liegt oder ich glaube, Ferguson hatte in dem Schwenningen-Spiel hatte er alleine 3 oder 4 Schlägerbrüche.
Bei dem ja nicht jeder so einfach, also wir können ja nochmal beim Schiedsrichter nachfragen. Also laut Schiedsrichter waren sie alle selbst verschuldet. Aber ja,
eben. Mit Schiedsrichter ist das Material halt nicht so gut. Aber es fällt schon auf. Also vielleicht achtet man jetzt auch mehr darauf, weil man halt das mit dieser Saisonwette im Hinterkopf hat. Aber gefühlt würde ich sagen, es brechen so viele Schläger bei uns wie noch nie. Und zwar viel mehr als bei uns, als beim Gegner.
Vielleicht sind unsere Spieler einfach kräftiger.
Ja, oder der Warrior Cup war so teuer. Man weiß es nicht.
Nix.
Schauen vielleicht.
Weiß man nicht. Dann lass uns mal.
Wir müssen mal bei den anderen Warrior-Mannschaften aufpassen, wenn die so bei uns sind, was bei denen so an Material kaputt geht.
Siehst du, Sebi, hast du schon wieder eine Aufgabe.
Ja, im Nürnberg-Spiel machst du Radio, da kannst du das mal beobachten und mitschreiben.
Ey, da muss ich schon alles alleine machen, weil du dich irgendwo am Eis rumtummelst.
Ja. Mhm. Wir verraten es nicht, warum.
Ja.
Dann lass uns die Top- und Flop-Liste mal dicht machen. Wir haben ein gutes Gefühl, das können wir sagen. Jetzt haben wir noch 2, 3 Shortcuts, über die wir kurz sprechen möchten. Zum einen, ganz frisch heute mitunter aufgeploppt, ist ein Gerücht, das sich aus dem Großraum Schwenningen zu uns herangetragen hat. Auch die Kollegen des Südkurier haben eine, so eine Halbzeitbilanz gemacht bei den Schwenninger Wild Wings und das liest man ja auch dann bei anderen Standorten ganz gerne mal. Und da heißt es bei theoretisch möglichen Verstärkungen, da ja Steve Walker momentan nur einen U23-Stürmer zur Verfügung hat, ist man da eventuell auf der Suche nach einer Verstärkung. Da wird der Name von Klausi Heigl genannt, der ja ausgeliehen ist vom EHC Red Bull München an den ESV Kaufbeuren, zuletzt aber wieder in München aktiv war. Und da gibt es, es wird berichtet von Gerüchten, sei ein Wechsel oder eine Vertragsauflösung und ein Wechsel nach Schwenningen vorstellbar.
Fliegen Enten denn in den Süden? Weil ich würde das mal als Ente bezeichnen wollen.
Also nach unseren Informationen sieht es eher nicht so aus, ne?
Ja. Ich glaube, da ist der Wunsch eher der Treiber des Gerüchts.
Also ich will auch schwer hoffen, dass es sich als solche herausstellt. Weil ich würde, also aktuell würde ich ungern einen von den Jungen verlieren. Weil dieses, du gibst jemanden ab und der wird woanders besser und du kriegst ihn dann sicher, wenn er soweit ist, wieder. Wissen wir auch, dass du da einen Haken dahinter machen kannst, da ist gar nichts sicher. Fragen wir mal bei Justin Schütz nach zum Beispiel.
Also man muss natürlich ganz klar sagen, der Südkurier berichtet von Gerüchten, nicht der Südkurier bringt hier etwas auf und sagt, so ist es, sondern die greifen auf, dass es Gerüchte gibt, dass sowas denkbar ist.
Ja gut. Kannst ja alle irgendwie natürlich Wenn es drüber
nachdenkt, ist es
alles und denkbar, aber ich glaube es nicht.
Also.
Und denkbar ist es und eventuell von der Logik wird es ja auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Wild Wings mit dem Spieler was anfangen können und
es kann ja auch eine Anfrage gegeben haben, es kann ja auch mal ein Gespräch gegeben haben.
Vielleicht hat jemand angerufen und hat gesagt, Christian, wir haben da aus 2010 noch einen Gefallen offen.
Aus 2010. Die Gefallen, den die bekommen haben, ist, sollen Sie mal auf Ihrer Cheftrainerbank gucken. Und genug Gefallen.
Ja.
Also, Stand heute gehen wir davon aus, dass Klaus Hagel weiterhin das Trikot des EHC Rapper München beziehungsweise des ESV Kaufbeuren trägt. Das dazu. Dann eine Meldung, die Stadt München, / der SAP Garden, ist im Rennen, zumindest scheint das so zu sein, um einen Austragungsort des World Cup of Hockey 2028 zu werden. Da ist am 3. November, also vorgestern, die Bewerbungsfrist abgelaufen. Es ist aber so, dass der SAP Garden bzw. die Red Bull Stadion München GmbH im Sommer vorgefühlt hat bei der NHL und München ist aufgenommen worden in den engeren Kreis der Kandidaten und die Stadt München steht dem offen gegenüber. Und ich sag mal so, sollte München Spielort für 7 Partien des World Cup of Hockey 2028 werden, wäre das eine sehr, sehr feine Geschichte.
Das wäre eine sehr große,
wenn ich mal blöd fragen darf.
Bitte?
Also, was passiert denn beim World Cup of Hockey?
Beim World Cup of Hockey, da wird die NHL unterbrochen. Das heißt, Nationalmannschaften werden mit den NHL-Spielern bestückt und die Mannschaften, die quasi nicht komplett bestückt werden können, die könnten zum Beispiel ein Team Europa formen, ein gemeinschaftliches. Okay. Also ich gehe mal davon aus, die deutschen Spieler würden dann eher auch ein Teil eines Team Europas werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann eine Nationalmannschaft gibt, die klassisch spielt mit allen NHL-Stars und halt dann noch bestückt mit ein paar DEL-Spielern. Mhm. Müsste man dann im Detail gucken, wie es passiert. Es geht darum, es sind 7 Spiele. Bei diesem Turnier sollen 8 Top-Eishockey-Nationen aufeinandertreffen. In München könnten da 7 Spiele stattfinden. Auf NHL-Eis, das gibt der Garden ja her. Ne? Das wäre auf NHL-Fläche, das gibt der Garden ja her, dank der Tribünentechnik, die wir haben.
Mhm.
Und es wurde dann auch mal so ein bisschen gegengerechnet, beziehungsweise die Stadt hat das etwas verglichen mit den Gastspielen der NFL, der American Football League, die ja jetzt schon 2-mal in München stattgefunden haben. Also vergleichbarer Werbeeffekt, vergleichbares Volumen durch die Gesamtzuschauerzahl über 7 Spiele. Und in der Vorlage, die es im Stadtrat gegeben hat, heißt es wörtlich, München würde sich weltweit als herausragende Sportstadt weiter profilieren und das internationale Ansehen der Stadt stärken und neue Besuchergruppen anziehen.
Ja, also ich hätte da Bock drauf, tatsächlich.
Ja, so. Fick dich, Düsseldorf.
Oh Mann.
Okay. Das ist, wow. das wäre so eine, bitte entschuldige, da triffst du wirklich
das
noch
immer
so einen wunden, da triffst du immer noch so einen wunden Punkt für diese Eishockey-Weltmeisterschaft 2027, diese Entscheidung für Düsseldorf, die so weit weggeht von jedem erklärbaren, richtig guten Ding, also dafür Berlin oder München nicht zu nehmen mit den größten Hallen oder mit dem besseren Einzugsgebiet. Also das ist immer noch...
Weil die anderen Eishockey-Nationen zu weit weg sind von München. Schöne Grüße nach Österreich und Tschechien.
Und die Schweiz und die Slowakei und die Italien und...
Slowenien.
Ja.
Ja, die ist viel genau. Einfacher nach Düsseldorf.
Klar.
So genau. So.
Ja, das ist okay. München vielleicht ist halt dann eher was für die größeren Events.
Bitte?
Vielleicht spielen bis dahin ja Holland und Luxemburg AWM.
Ich habe das falsch gelesen. Das könnte jetzt natürlich sein. Du hättest ja dann mit Frankreich, Luxemburg, Belgien, Holland, Großbritannien. Ja, sieh, jetzt wo du es sagst, ja, Dänemark ist da gar nicht die AWM gemeint. Es ist das wird gut auch jetzt Mannheim wieder besser ins Spiel bringen, ja.
Ja. Lasst uns weitermachen und vorausblicken. Es läuft ja dann der Deutschlandcup. Da sind 5 München dabei. Tobi Rieder ja verletzungsbedingt dann doch nicht mitgefahren. Da wünschen wir gute Besserung. Wir schauen aber schon auf den Restart, denn die DEL beginnt wieder am Donnerstag, den 13. November. Es macht auch der EHC Red Bull München, der sorgt für den Restart mit einem Auswärtsspiel in Bremerhaven. Und für das darauffolgende Wochenende haben wir 2 Tipps für euch tatsächlich, denn am Sonntag spielt bekanntlich der EHC Red Bull München zu Hause gegen Nürnberg. Und wer Lust auf ein richtiges Eishockey-Wochenende hat, dem empfehlen wir am 15. November etwas, wo zumindest Teile dieses Stammtisches sich das auch reinziehen wollen. Und da haben wir einen Veranstaltungstipp. Und ich glaube, da kann ich da einen Egel kurz übergeben, oder?
Warte, jetzt muss ich aber erstmal schauen, du. Zahlen, Daten, Fakten und so, weißt ja, muss ich raus.
Da, darf Fall ich hier einen kurzen Fun-Fact, während der Egelmeier sucht, auf diesem Amazon-Abspielgerät, das wir zu Hause haben, liebt es meine Tochter hier mal so die Katzenrasse des Tages abzufragen. Und heute wäre es der Eurasische Luchs.
Oh, das ist die Überleitung schlechthin jetzt.
Ja.
Wir haben nämlich einen Veranstaltungshinweis für die Münchner Luchse.
Tatsächlich die Überleitung, also die, Flo, ich muss jetzt zugeben, die passt besser als deine Eröffnungsüberleitung heute.
Du meinst, Luchse schlagen Sauerkraut.
Ja, wir reden über die Münchner Luchse und nicht über die Eurasischen, aber tatsächlich sind wir eingeladen am 15. November um 19.30 Uhr. Das ist ein Samstag zum ersten Heimspiel des MEK in der aktuellen Saison gegen die mit dem schlechten Wasser gegen Dachau. Die wollen da so eine Aktion, quasi volle Halle, möchte ich es ja nicht nennen.
Volles Eis- und Fun-Sportzentrum West, Agnes Bernauer Straße 241 in 81241 München.
Und der
kann man
da
jetzt eigentlich wieder hin?
Der Sebi und ich, wir gehen da hin als Maskottchen. Und schauen uns das natürlich an und freuen uns, wenn wir viele, viele von euch dort treffen. Auf der Ratschall und der Bierchen und
gerüchteweise wolltet ihr einen Teil des Stammtisches auch dort aufzeichnen. Im Rahmen des Events.
Ja, es kann einiges passieren. Mal schauen, was uns da so reitet auch.
Was schön wäre, was passieren würde, weil die Luchse, die haben jetzt ihr könnt das nachhören in unserer Folge
mit der Nummer,
die ihr raus... Sternchen, Flo, setzt bitte die richtige Nummer ein, die ihr hier das Breitensport...
Nummer 191, der Einstieg in den Luchsbau.
Genau, die haben ja hier das Breitensportangebot für die Kinder übernommen und eben die Laufschule, und dafür sammeln sie gerade noch Geld für neue Trikots für die Laufschule. Da muss noch ein bisschen was zusammenkommen. Und so wie ich das rausgelesen habe, es müssten die am Montag nach diesem Wochenende bestellt werden. Und jeder, der kommt, ist und jeder, der auch nicht kommt, ist gerne eingeladen, über die diversen Seite des MEK, der Münchner Luchse, in Instagram, Facebook oder sonstiges. Genau, kann hier für die Kinder gern auch den ein oder anderen Euronen dalassen.
Ja, oder wir geben es für euch dort ab oder ihr bringt es selber vorbei.
Also, das wäre uns
am allerliebsten.
Dann fassen wir nochmal zusammen. Für ein vollumfängliches Münchner Eishockey-Wochenende empfehlen wir am Wochenende des 15. und 16. November Samstagabend 15 Uhr, 19.30 Uhr, die Münchner Luchse, der Münchner EK gegen den ESV Dachau im Fun-Sportzentrum West und am Sonntag dann um 16.30 Uhr der EHC Red Bull München gegen die Nürnberg Ice Tigers. Mein Zettel so ist leer.
Und am 13. könnt ihr auf Twitch bei Radio Oberwiesenfeld die Partie aus Bremerhaven noch mitverfolgen. Im Audiostream und natürlich im Chat mit dabei sein, über Spiel reden. Auch immer gern alle gesehen, die den Ton vom Radio ausmachen, auch wenn wir es nicht verstehen können und nur im Chat dabei sein möchten.
Man kann den Ton vom Radio ausmachen.
Puh. Das mache ich immer, wenn du dran bist, dann. Also
ja. Ja, ich höre dir auch nicht. Ja. Dann möchte ich an als allerletztes noch einen kleinen Tipp reinwerfen. Ihr wisst es alle, Packmas, der Stammtisch, der ist, wir machen das in unserer Freizeit. Das ist nichts, wo wir damit Geld verdienen, ganz im Gegenteil. Wer denn Lust hat, uns zu unterstützen und seinen Teil dazu beizutragen, dass wir das hier machen können, dann klickt euch mal rein auf packmas.de/sponsoring. Einmal Unterstützung, Dauerunterstützung, Werbung, alles, alle Infos findet ihr da. Oder einfach Fragen an team@packmas.de. Wir sprechen, wir sind für alles offen. Wir können da Fragen beantworten. Wir gehen gerne in den Austausch. Alles kann, nichts muss.
So ist das.
Dann verweise ich auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads. Da könnt ihr uns folgen, dann verpasst ihr nichts, was wir hier tun. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Sternebewertungen, so hoch es geht, freuen uns natürlich ganz immens. Das hilft uns nämlich auch in Sachen Sichtbarkeit. Und dann bedanke ich mich bei Sebi und Egel. Das hat ja super geklappt mit der schnellen Häuben.
Ja, dank der guten Vorbereitung.
Ich habe jetzt tatsächlich eigentlich nur noch darauf gewartet bei dieser Aufzählung, wie man uns sponsern kann und wie man uns unterstützen kann, dass noch so ein, also schreiben Sie uns, reden Sie mit uns. Sie kommen als Fremde und gehen als Freunde. Also es ist so.
Okay.
Alles kann, nichts muss.
Wir machen ganz schnell den Deckel drauf. Ich möchte da nicht mehr weiter drüber reden. Ja. Wir verbleiben mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch. Und in München gilt weiterhin immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Macht es gut. Servus.
Servus. Servus.
Weiß und blau.